Ich hatte dann auch zum Teil mal einen Dozenten von mir, der war auch bei uns beschäftigt.
Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Dann sehen wir uns in Bielefeld, dem Podcast von Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Jan-Philipp Platenius und ich habe heute den Eike in der Leitung. Eike, sag doch mal ein paar Sätze zu dir.
Ja, moin, Jan-Philipp. Also ich bin Eike Jan Dieselkamp, jetzt 39 Jahre alt, verheiratet, bald Familienvater, darf ich sagen. Und ich bin jetzt seit über 20 Jahren Unternehmer in der IT-Branche, in und um Bielefeld herum.
Wie bist du denn zum Unternehmertum gekommen? Ich erinnere mich daran, dass du es, glaube ich, schon ein paar Mal in der Uni erzählt hast. So, und die Story war immer relativ lustig. Das dürfen wir natürlich unseren Hörern dann nicht vorenthalten.
Ich habe mir das nie vorgenommen, Unternehmer zu sein. Ich wusste auch ganz lange gar nicht, was das bedeutet, Unternehmer zu sein. Oder was so der Unterschied ist zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum und so. Tatsächlich ist es so, dass ich aus dem Dorf Brockhagen komme. Das ist so ein paar Kilometer von Bielefeld entfernt. Und da sind wir irgendwann mal mit dem Bus zur Love Parade gefahren. So quasi die Dorfjugend. Und als wir zurückgekommen sind, irgendwann morgens, haben wir in einer Kneipe gesessen. Und dann hat irgendeiner die Idee gehabt, ey, sowas wie die Love Parade, das machen wir bei uns in Brockhagen auch. Mhm. Und daraus ist dann die Future Parade entstanden. Mhm. Das kennen vielleicht einige noch. Also ich bin Jahrgang 80 und fast alle, die mein Jahrgang sind, kennen auch die Future Parade aus Brockhagen. Leute, die jetzt eher so 10, 20 Jahre später geboren sind, natürlich nicht mehr. Und da hat das eigentlich angefangen. Also überhaupt schon dieses Vorhaben zu machen, sowas wie die Future Parade, also sowas wie die Love Parade machen wir in Brockhagen auch. Das würde ich heute so als unternehmerische Vision bezeichnen. Mhm. Das hat auf jeden Fall ziemlich viele Leute aktiviert, mich unter anderem auch. Und ich bin dann in diesem Zuge, so ein bisschen in dieses Organisationsteam reingerutscht. Und ich war damals in Brockhagen jemand, der Internetzugang hatte und war damit qualifiziert, auch eine Webseite zu bauen. Und ich habe dann so 96, 97 habe ich dann eine Webseite für die Future Parade gebaut. Und damit fing dann diese ganze Geschichte im Grunde an. Dann habe ich aber auch viel quasi mit dieser Musik auch beschäftigt, also mit Techno. Ich war früher auch mal DJ, das kann ich jetzt so sagen. Und daraus sind am Ende ja auch dann diese Eurodance-Partys in Bielefeld entstanden, die vielleicht auch noch mal einige kennen. Das ist so quasi so eine Nebengeschichte. Aber
die sind
im Grunde
legendär, halt so, natürlich.
Die legendären Eurodance-Partys, ja. Genau. Ja. Aber meine unternehmerischen Tätigkeiten praktisch haben ihren Ursprung in einer Techno-Parade in einem 4000-Seelendorf.
Ja, nee, nicht schlecht. Das war ja vielleicht auch schon gleich mit die größte unternehmerische Herausforderung dann.
Ja, also wir hatten da in diesem Dorf dann bis zu 50.000 Leute, ne? Also das,
stark.
Es gibt ein Video davon, was ich mal irgendwann von VHS digitalisiert habe. Also es wird auch echt professionell ein Video gedreht, das dauert eine Stunde. Mhm. Das ist immer mal wieder bei YouTube online und dann gibt es irgendwelche Copyright-Probleme und dann wird das wieder deaktiviert. Ich stelle es dann wieder online. Es lohnt sich einfach mal, vielleicht Future Parade bei Google mal, Google-Bildersuche einzugehen, damit man sich einen Eindruck davon machen kann, was da los war.
Okay, und dann hast du gesagt, du hast 96 so die erste Website gebaut. Das war ja noch die absolute Frühphase des Internets, oder?
Ja, genau, da gab es noch, da hieß das noch Neuer Markt, da war das noch total, aufregend und spannend. Da hat auch zum Beispiel eine Dotcom-Domain, hat deutlich mehr, nee, die war günstiger als eine DE-Domain, ich weiß nicht, eine DE-Domain hat irgendwie 350 D-Mark gekostet ungefähr zu der Zeit, also nur die Domain, und eine Dotcom-Domain hat irgendwie nur 200 oder 150 Dollar oder so gekostet, deswegen hatten wir uns entschieden, auch eine .com-Domain dann zu wählen, weil es günstiger war. Und ich habe dann aber in dem Zuge, habe ich dann meinen jetzigen Mitpartner, also Mitgesellschafter, den Peter Horvath, kennengelernt. Der ist auch noch ein paar Jährchen älter als ich. Und der war damals auch schon selbstständig. Und der hat sich angeguckt, was ich da mit dieser FuturePride-Webseite mache und meinte halt dann irgendwann, ey, Eike, lass uns doch irgendwie eine Firma machen. Lass uns doch so eine Internetfirma machen. Da war das irgendwie cool. So, ich sag mal so 97, 98, da war halt irgendwie alles ging irgendwie voll auf Internet. Das war so die Zeit des neuen Marktes, ne? Und alles, was mit Internet zu tun hatte, wurde irgendwie zu Gold. Ich habe damals ja Abitur gemacht und habe dann mit dem Peter zusammen 1999 schon als Abiturient dann eine GbR gegründet und damit dann praktisch die Grundsteine für HDNet gelegt. Das ist jetzt über 20 Jahre her, ne? Also schon krass.
Und damals ging es ja wahrscheinlich wirklich so darum, die ersten simplen Websites für Unternehmen online zu stellen, oder wie war das so zu der Zeit?
Ja, genau. Also wir haben dann, wir haben klar erstmal ganz einfache Webseiten vertickt und da war das noch so, dass ich im Grunde halt irgendwie dann als Abiturient und dann später als Zivi habe ich dann parallel irgendwie, habe ich dann so Prospekte bekommen und habe die dann irgendwie digitalisiert. Wir haben dann irgendwie einen sündhaft teuren Scanner gekauft, einen SCSI-Scanner für 2000 Mark oder so, weiß ich nicht, und haben dann halt irgendwelche Fotos eingescannt und die auf die Webseite gebracht. Und ich hatte damals auch dann irgendwann, als ich dann Zivi gemacht habe, habe ich mir ein Notebook gekauft. Das war auch eine richtig krasse Investition für uns. Und ich habe dann während des Zivildienstes, ich habe mobilen sozialen Dienst gemacht. Also ich bin dann so durch die Gegend gefahren, habe irgendwelche Leute eingekauft und Mittagessen auf Rädern gemacht. Und habe dann die Pausen genutzt und habe dann in einer wunderbaren Bielefeld gesessen und habe dann da die Webseite zusammengekloppt. Und ich glaube, ich habe bestimmt so, ja, so am Tag so 2-3 Stunden habe ich in der Wunderbar gesessen und habe dann meine Nachmittage da verbracht und habe dann Internetseiten gebastelt. Und ich glaube, ich war damals dann schon einer der bestverdiensten Zivis in Bielefeld zu der Zeit. Also das kann man schon sagen, das war schon ganz cool.
Wie viele Menschen gab es denn überhaupt so zu der Zeit in Bielefeld, die Internetseiten programmieren konnten?
Boah, kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube, das war schon eine Inselbegabung. Also ja. Das war schon sehr ungewöhnlich. Und deswegen, ich meine, ich war damals ja 19 oder 20 dann. Du gibst ja normalerweise einem 20-Jährigen nicht solche Aufträge. Ich hatte halt noch den Peter dabei, der war dann nochmal schon mal 10 Jahre älter. Mit 20 ist ja ein 30-Jähriger uralt, ne? Ja. Heute sehe ich das wieder ein bisschen anders, aber Peter war dann schon so die Vertrauensperson und ich war dann so der Nerd, der dann akzeptiert war als derjenige, der das kann. Ne? Und Peter war dann der seriöse Ansprechpartner. Und das war schon was Besonderes zu der Zeit, keine Frage. Also ich, klar kennt man sich dann halt irgendwie so in so einer Szene, aber viele waren das nicht tatsächlich, ja.
Und dann hast du nach dem Zivildienst, habt ihr dann die Firma richtig gemacht oder du hast dann studiert oder wie ging das dann weiter?
Ja, ich bin da einfach immer so weiter reingerutscht. Also wir haben ja immer weiter Aufträge bekommen und das lief irgendwie immer so. Und das ist ja auch aus dem Kinderzimmer heraus dann entstanden. Irgendwann haben wir dann auch mal Büroräume gemietet, aber da sind wir auch so ein bisschen zugekommen wie die Jungfrau zum Kind. Das war auch eher war eine Opportunity und dann haben wir die dann irgendwie ergriffen. Okay, mieten wir jetzt mal Büroräume, obwohl wir die eigentlich auch nicht brauchten. Und dann habe ich halt alles so nebenbei gemacht. Ne? Ich habe dann halt irgendwann angefangen zu studieren, aber auch eigentlich auch nur aus dem Grund, weil ein guter Freund von mir sagte, ey, Eike, hier, du machst doch auch so, programmierst doch auch und so. Und da war so XML und so, war so ein ganz heißes Thema damals. Und da meinte hier, er hat irgendwie so einen Kurs an der Uni belegt, da könnte man irgendwie XML lernen. Und da dachte ich mir, das ist ja ganz geil, da kannst du ja kostenlos Seminare belegen. Ne? Und dann habe ich mich eingeschrieben. Und habe dann angefangen und habe auch erst gar nicht angefangen, auf Abschluss zu studieren, sondern wollte eigentlich nur quasi kostenloses Know-how da irgendwie, also ja, halbwegs kostenloses Know-how irgendwie abgreifen. Ich habe auch praktisch jede Reform miterlebt, die's da was Studiengebühren, ja, nein und Co. angeht, habe ich alles so miterlebt und habe angefangen in der Uni, da durfte man noch rauchen und inzwischen darf man das ja nicht mehr. Habe da auch jede Stufe miterlebt und habe dann parallel studiert. Also viele studieren ja und gründen parallel ein Unternehmen und ich hatte das Unternehmen, habe dann halt parallel dazu studiert. Am Anfang sicher ein bisschen orientierungslos, also ich habe, wenn man sich mein Transkript anguckt, Germanistik, Sozialwissenschaft, Linguistik und Informatik, das habe ich alles so studiert. Habe am Ende auch tatsächlich mit Linguistik und Informatik auch abgeschlossen. Also da bin ich auch sehr stolz, dass ich nach keine Ahnung, 20 Hochschulsemestern und mehr, dass ich dann am Ende tatsächlich auch meinen Abschluss gemacht habe. Hat aber den Vorteil, ich habe natürlich sehr viele Leute in der Zeit kennengelernt, ne? Weil ich ja sehr lange studiert habe, habe ich auch sehr viele Leute an der Uni kennengelernt. Das ist heute auch echt ein Vorteil.
Weil du die in Teilen dann auch direkt für eure Firma rekrutieren konntest oder gab es da nicht eine Überschneidung?
Ja, genau. Also, ich will jetzt nicht lügen, aber mindestens ein Kommilitone von mir arbeitet auch heute noch bei uns. Mhm. Ich hatte dann auch zum Teil mal einen Dozenten von mir, der war auch bei uns beschäftigt.
Ja, geil.
Und ja, durch die Nähe zur Uni und dann, weil man selber ja auch Student war, hat man da schon viel rekrutiert. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass ich jetzt viele Leute, mit denen ich zusammen Informatik studiert habe, da sind jetzt auch ganz oft welche dabei, die Info-Ansprechpartner in den Firmen oder unserer Kunden dann halt sind, ne? Und es ist immer gut, Leute zu kennen, ne? Also Kontakte schaden immer nur dem, der sie nicht hat. Und so eine gemeinsame Studienzeit, die ist natürlich immer für alle besonders.
Ja. Jetzt hast du oder haben wir ein bisschen über die Anfänge gesprochen. Erzähl doch mal, was macht ihr heute? Wie groß seid ihr heute? Und so weiter.
Ja, ich habe jetzt vor, mit dem Peter zusammen, der hat parallel noch ein IT-Systemhaus auch aufgebaut. Und da habe ich dann letztes Jahr im Sommer auch noch die andere Hälfte der Anteile dazu gekauft von einem anderen Partner. Okay. Das ist HO-Systeme in Halle und das ist ein klassisches IT-Systemhaus, wo man seine IT-Software und Hardware kauft, aber vor allem halt auch Services einkaufen kann. Und HDNet hat damals ja angefangen, klassische Internetseiten zu bauen. Das hat sich Gott sei Dank halt enorm verändert, weil dieses Thema, ich sag jetzt mal so Digitalagentur, finde ich jetzt aktuell nicht so attraktiv, ehrlich gesagt. Das ist so die transformierte Werbeagentur. Ne? Das haben wir damals gemacht. Da haben wir uns Gott sei Dank vor ein paar Jahren von verabschiedet von dem Thema und sind jetzt hauptsächlich Dienstleister für Softwareentwicklung. Also das, was wir sind so im Grunde die outgesourcete Entwicklungsabteilung für viele Unternehmen, die sich vielleicht mit einem Projekt dann beschäftigen und das halt extern entwickeln lassen wollen, weil sie kein eigenes Software-Team aufbauen können oder wollen oder es nur temporär machen und dann vermieten wir im Grunde halt Teams an unsere Kunden und entwickeln für die dann eine Software. Da haben wir jetzt in der letzten Zeit sehr viele Kundenportale gebaut, weil unsere Kunden halt anfangen, ihre Geschäftsprozesse immer weiter an ihre Kunden auszulagern, also sowas wie Customer-Self-Service-Geschichten und sowas wie E-Commerce ist auch ein klassischer Fall dafür, würde ich sagen. Also ich rufe nicht mehr beim Vertriebsinnendienst an und kaufe erst, sondern ich bestelle es halt im Online-Shop. Ja. Wobei Online-Shopping jetzt nicht so unser Steckenpferd ist, sondern eher so dieses Thema Customer-Self-Service und Kundenprozesse. Und da entwickeln wir jetzt gerade eine Standardsoftware und wollen dann jetzt auch nochmal so die Transformation hinkriegen, dass wir von einem Dienstleister auch zu einem Softwarehersteller werden. Mhm. Das ist so die große Herausforderung bei HDNet. Insgesamt, also mit HO-Systeme zusammen, sind wir etwas mehr als 100 Mitarbeiter. Ich habe da auch manchmal so ein bisschen den Überblick verloren, muss ich sagen. Mhm. Wir haben 4 Standorte in OWL, also in Bielefeld, in Werther und in Halle-Künsebeck. Alles so quasi jetzt schön durch die A33 auch ganz gut erreichbar. Mhm. Das hat sich alles sehr, sehr positiv in den letzten 2-3 Jahren nochmal also sehr positiv entwickelt über die 20 Jahre, muss man sagen, aber vor allen Dingen jetzt in den letzten 2-3 Jahren hat sich das alles nochmal dramatisch weiterentwickelt.
Weil ihr euch von einer Digitalagentur zur Softwarefirma quasi oder zur Entwicklung weiterentwickelt habt oder warum hat sich das jetzt nochmal so entwickelt?
Das ist aber eine Konsequenz daraus. Also wir haben vor allen Dingen so das Commitment getroffen, dass wir jetzt auch echt wachsen wollen. Und vorher haben wir so Kick and Rush gespielt, ne? Irgendwie war eine Option da, sind wir alle drauf gerannt und haben es dann irgendwie gemacht, weil wir, also der Peter und ich, wir hatten immer irgendwie, hatten schon irgendwie den Anspruch, wir wollen dann irgendwie ein großes Unternehmen bauen, aber wir wussten auch nicht genau, wie groß genau und was und wie und so weiter. Da haben wir uns nie so richtig Gedanken drüber gemacht, weil wir auch aus so einem Modus herausgekommen sind, dass ich ja selber praktisch am Rechner gesessen habe und die Webseiten gebaut habe. Und dann halt Leute eingestellt, weil die Arbeit zu viel wurde. Also dieses Mindset eines Unternehmers, das hat sehr lange gedauert, muss ich sagen, bis sich das wirklich entwickelt hat. Und dann haben wir vor ein, zwei Jahren haben wir echt angefangen, uns dann auch Ziele zu stecken. Und dann sind dann solche Sachen daraus entstanden, wie dass wir uns stärker spezialisieren wollen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir vertrieblich erfolgreicher wurden, dass wir auch im Recruiting erfolgreicher wurden, dass die Zahlen besser wurden, etc. Und das klare Zielvorgaben hat dann dazu geführt, dass es alles sehr viel geradliniger wurde, kann man sagen.
Ja, und du hast vorhin gesagt, ihr wollt eigentlich nicht mehr so Digitalagentur sein oder seid es auch nicht mehr. Warum? Also warum habt ihr da das Modell quasi gewechselt?
Also du musst als, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt eine Digitalagentur, dann brauche ich ja sehr viele Qualifikationen. Also ich muss, im Zweifel muss ich halt irgendwie einen Kunden angefangen von Marken-Know-how irgendwie über Design bis hin zu Technologie irgendwie beraten. Und ich persönlich habe ein schlechtes Gefühl dabei, wenn ich so Insel-Know-how habe, also so Kopfmonopole. Wenn ich einen Mitarbeiter habe, der eine Sache besonders gut kann, das ist für mich keine gute Voraussetzung, um einen echt guten Service abzubilden. Also ich brauche in jedem Know-how-Bereich brauche ich halt irgendwie immer 3-4 Leute. Und wenn ich jetzt halt irgendwie sage, ich habe halt irgendwie vielleicht 10-20 Qualifikationen, die ich abbilden will, dann brauche ich ja schon irgendwie brauche ich ja schon 50-100 Leute, nur um das irgendwie auf meinem Standardniveau irgendwie abbilden zu können. Und da werde ich nie außerordentlich gut sein, höchstens in dieser Kombination. Ja. Also haben wir uns dann entschlossen, sagen, okay, wir müssen halt irgendwie unser Portfolio ein bisschen radikal eindampfen eigentlich, damit wir halt genug Kapazität haben und auch echte Spezialisten ausbilden können und selber dann halt auch echter Spezialist sind. Anders ist das für mich nicht möglich. Und wenn ich mir mal angucke, was zeichnet denn wirklich große Unternehmen aus? Also wofür stehen die? Dann ist das ja meistens eine Sache, die sie besonders gut können, ne? Und nicht irgendwie die gesamte Bandbreite. Und insbesondere als Dienstleister ist es, glaube ich, wichtig, dass man eine Sache besonders gut beherrscht. Also sich für alles zu entscheiden, ist für mich keine Strategie. Sondern Strategie ist vor allen Dingen, Nein zu sagen.
Ja, aber das ist wahrscheinlich als Gründer auch gar nicht immer so leicht, vor allem am Anfang, oder? Ich kenne das ja eigentlich so aus eigener Erfahrung, dass man als Gründer immer 1000 Ideen hat und eigentlich am liebsten alles machen würde. Und das lernt man, glaube ich, erst mit der Zeit, so Nein zu sagen. Oder ging dir das anders?
Ja, klar. Also das speziell, also als wir halt als Dienstleister früher so in der Situation waren, wo es mir irgendwie darum ging, scheiße, wie kann ich denn nächste Woche die Rechnungen bezahlen, sage ich mal übertrieben, also vielleicht nicht nächste Woche, aber nächsten Monat, wenn man halt auch sehr, sehr umsatzgetrieben ist und so, dann nimmst du natürlich auch jedes Projekt und jeden Kunden an, um irgendwie deinen Laden irgendwie am Laufen zu halten. Und das ist dann halt ein Trugschluss, glaube ich. Also man braucht halt praktisch den Mut, dann auch zu sagen, nee, ich mache das jetzt halt nicht und ich konzentriere mich auf das, was ich besonders gut kann, das ziehe ich dann durch. Und alles auf einmal zu machen, ist halt grundsätzlich irgendwie funktioniert halt nicht, ne? Ich merke das immer daran, wenn ich hier jetzt zum Beispiel mir einen Kaffee machen würde und würde halt irgendwie die Löffel zählen, die ich oben in den Filter reinkippe, dann müsste ich aufhören zu reden, weil ich das auch nicht gleichzeitig machen kann. Ne? Also das
kann ich nachvollziehen.
Das fällt mir schon total schwer. Also da sind Frauen sicher besser als Männer, aber so, ich bin so komplett Multitasking unfähig.
Ja, kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Du hast vorhin gesagt, ihr habt einen Standort in Bielefeld und der ist ja im Stadion, oder nicht?
Ja, genau. Da sind wir ganz stolz drauf. Das ist so entstanden, dass der Peter Horvath, der ist halt ein riesiger Fußballfan. Ich kann mit Fußball nicht so richtig viel anfangen. Ne? Ich weiß, dass Arminia jetzt in der zweiten Liga spielt, ne? Ist das richtig? Ja, ne?
Ja.
Also, aber so 150%ig sicher bin ich mir nicht, ehrlich gesagt. Ich gehe da gerne hin. Ich habe dann eine ganz furchtbare Erfahrung gehabt. Ich habe eines der letzten großen Spiele, die ich wirklich komplett im Stadion gesehen habe, war das Relegationsspiel gegen Darmstadt.
Oh.
Das hat bei mir so nachhaltig gewirkt, dass ich mich lange nicht mehr in Fußballstadion bei Arminia getraut habe. Ja, aber wir haben da tatsächlich ein Büro. Das ist so entstanden, dass ich immer mal irgendwie ein Büro in Bielefeld haben wollte, weil ich unseren Standort in der Provinz mal als Makel betrachtet habe. Inzwischen sehe ich das auch anders. Ich sehe das eher so als Vorteil. Aber ich habe dann gesagt, okay, wir brauchen ein Büro in Bielefeld. Und dann hat Peter gesagt, wenn wir ein Büro in Bielefeld machen, dann nur im Stadion. Woanders will ich nicht hin. Und dann hat er einfach bei Arminia angerufen und zwei Tage später hat man den Mietvertrag unterschrieben. Also so ist das zustande gekommen. Im Nachhinein muss man sagen, dass wir riesen Glück hatten, weil wir dann wussten, okay, eigentlich gibt es eine riesige Warteliste, die wir aber irgendwie übersprungen haben. Keiner weiß, wie wir das hingekriegt haben. Und das ist halt schon sehr besonders, da arbeiten zu dürfen. Ne?
Ja.
Also das ist vor allen Dingen für Kunden, die dann da hinkommen. Wir machen da viele Workshops und Co. Es ist immer eine ganz besondere Atmosphäre. Und auch die Kollegen, die da arbeiten, wir haben da, glaube ich, so 10 Arbeitsplätze, die fühlen sich da halt auch sehr wohl. Es ist einfach immer sehr ruhig da. Da ist ja 2 Wochen lang passiert da ja meistens nichts. Ne?
Ja.
Und dann ist halt einmal ein Spiel da. Und wir nutzen das jetzt vor allen Dingen halt auch für Workshops. Und wir machen ja auch einmal im Monat eine Afterwork-Party. Die machen wir da, wo wir Kunden und Mitarbeiter und Co. halt einladen. Und es hat dann, wo es dann Freibier gibt, ganz einfach. Findet aktuell ein bisschen eingeschränkter statt. Ne?
Ja.
In Zeiten von Corona kann man das nicht so machen, aber ja, das ist so die Story hinter dem Büro in Bielefeld. Ja. Sind wir sehr stolz drauf, auf das höchste Büro der Bundesliga. Ne? 1 Jahr Aufstieg, 1 Jahr Abstieg.
Ja. Ja. Also beneide ich dich auf jeden Fall drum. Ein Büro im Stadion würde mir auf jeden Fall auch gefallen. Vielleicht noch, also es haben ja mit euch früher auch andere Unternehmen gegründet oder es gab auch andere und ihr seid jetzt so gewachsen, du vor allem die letzten 2 Jahre, aber gab es vielleicht vorher auch schon Erfolgsfaktoren, warum das alles so gut funktioniert hat?
Ich glaube, dass ein Vorteil für uns ist oder von uns ist, dass Peter ist Maschinenbauingenieur und ich habe ja Linguistik und Informatik studiert. Heißt, wir haben eigentlich von Betriebswirtschaft keine Ahnung und handeln halt nach ganz einfachen Prinzipien. Ne? Also haben ist besser als brauchen. Teurer verkaufen, als man einkauft und so. Ne? Also das sind so ganz einfache Prinzipien. Und ich glaube, das war halt auf jeden Fall ein Erfolgstreiber, den wir hatten. Aber wichtig ist natürlich auch jetzt, dass wir halt irgendwie kapiert haben, dass man mit so einer Mentalität jetzt auch nicht unbedingt 100 Mitarbeiter führen kann oder ein Unternehmen damit führen kann, weil man ja auch im Grunde alles selber gemacht hat. Also Peter und ich konnten halt alles tatsächlich selber und wir haben auch jeden Job im Unternehmen selber gemacht eine Zeit lang. Inzwischen gibt es Stellen, die wir nicht selber mal gemacht haben, die wir nicht nachvollziehen können, was die Kollegen da machen. Also ganz lange war das sicher ein Erfolgsfaktor, dass wir halt alles selber sehr gut beurteilen konnten. Und jetzt heute ist es eher die Herausforderung, dass wir unterscheiden können, was ist etwas, was wir selber als Geschäftsführer und Inhaber gut können und wo brauchen wir halt Leute, die das anders mal schon woanders gelernt haben und die von deren Know-how wir da jetzt profitieren können. Also ich glaube, so mit 10, 15 Mitarbeitern ist man da ziemlich easy aufgestellt, dass man keine großartigen Strukturen braucht und sehr agil irgendwie sowas gerade mal schnell in der Küche gerade besprechen kann und entscheiden kann. Aber jetzt muss man sich halt überlegen, okay, wo geht halt die Reise halt auf Dauer hin und was braucht man jetzt dafür, um alle halt auch alle Kollegen und Kolleginnen irgendwie mitzunehmen und das Unternehmen halt weiterzuentwickeln. Also dieses Thema der Organisationsentwicklung ist halt jetzt so die größte Herausforderung, denke ich.
Und euer Thema hat sich ja auch, oder euer Themenumfeld hat sich auch so ein bisschen geändert. Also Internet ist jetzt ja ganz anders oder IT generell. Ich weiß nicht, ist das auch eine Herausforderung oder wie hat sich das aus deiner Sicht so entwickelt?
Also ich habe immer gesagt, dass das nächstes Jahr geht es erst richtig ab. Ne? Das sage ich schon seit 10, 15 Jahren oder so. Ich glaube, also die Entwicklung ist natürlich sehr dynamisch, aber ich glaube, ich erwarte eigentlich immer vom nächsten Jahr erwarte ich deutlich mehr, als es dann eigentlich tatsächlich eintritt. Also ich glaube, dass wir uns da noch Dinge auf uns zukommen, die halt so Otto Normal einfach noch gar nicht auf dem Schirm hat. Also das ist einfach keine, man muss sich einfach darüber klar sein, dass es keine lineare Entwicklung ist und dass es eine exponentielle Entwicklung ist. Und damit haben wir Menschen einfach Probleme, das nachzuvollziehen. Ne?
Ja.
Also wenn man sich überlegt, irgendwie hier dieses Beispiel mit dem Handy, ich stelle mal gerne mal die Frage, was war die populärste App auf dem Handy bei der Fußball-WM im eigenen Land?
Da gab es auch keins, oder? Da gab es auch kein Smartphone 2006.
Du bist einer der wenigen, die das wissen. Also ich kann mich noch sehr gut an die WM im eigenen Land erinnern, aber für mich ist es völlig unvorstellbar, dass wir damals noch keine Handys hatten. Also keine, ja. Doch Handys hatten wir, aber wir hatten keine Smartphones.
Keine Smartphones,
ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist jetzt halt auch wieder 14 Jahre her, schon krass natürlich, ne? Diese Entwicklung ist halt so rasant, so dynamisch, da können wir echt schwer abschätzen, was halt nächstes Jahr passiert. Und die meisten hängen halt in ihrer Vorstellung da deutlich hinterher. Das ist so meine Einschätzung.
Jetzt ist das ja mittlerweile auch schon ein bisschen, also das Internet ist ja, sage ich mal, amerikanischer, wird vielleicht auch noch chinesischer oder so. Also es gibt jetzt viele große Plattformen, die vor allem aus den USA kommen. Hat sich dadurch für euch auch irgendwas geändert oder aus deiner Sicht vielleicht auch auf andere Unternehmen? Wie ist das so?
Also auf unser Dienstleistungsgeschäft, also es ist jetzt nicht so, dass wir profitieren natürlich eher davon, was die Großen halt jetzt machen, also die großen Amerikaner, also die GAFAs, ne, Google, Amazon, Facebook, Apple und man muss eigentlich auch Alibaba eigentlich dazu nennen. Da profitieren wir eher davon. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt einen Kunden verloren haben, der jetzt irgendwie von Google aufgefressen wurde oder so. Mhm. Aber ich bin der Meinung, dass man sich nicht an denen orientieren sollte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es die europäische Suchmaschine gibt. Ich glaube, da sind so einige Züge abgefahren. Dessen muss man sich irgendwie bewusst sein. Und diese großen quasi Monopole jetzt anzugreifen, wird, glaube ich, jetzt schwer. Ich glaube eher, dass man sich wieder darauf zurückbesinnen muss, als Deutschland sozusagen, dass wir halt ja Weltmarktführer im Thema Weltmarktführer sind, indem wir viele kleine Spezialisten sind, diese gut gemeinten Hidden Champions überall, ne? Also was man so sagt. Und darauf muss man sich eigentlich besinnen, dass man halt weiter Spezialisierung ausprägt. Gegen die Großen, gegen diese GAFAs anzutreten, da ist jetzt auch abgefahren, auf jeden Fall. Ja, sehe ich schon so.
Ist ja auch für Geschäftsmodelle relevant, die vielleicht darauf aufsetzen oder die dann vielleicht dadurch nicht mehr funktionieren, dass es so große Plattformen gibt. Aber wenn du jetzt so andere Unternehmen siehst, Kunden oder von befreundeten Unternehmern und so, wie ist denn so aus deiner Sicht so der Stand der Digitalisierung, wenn du selbst schon seit 20 Jahren sehr digital bist?
Ich freue mich regelmäßig, weil ich natürlich Dienstleister in dem Bereich bin und halt dann Projekte machen kann. Andererseits bin ich oft echt erschrocken, wie schwach wir da größtenteils aufgestellt sind. Aber schwach im Sinne von gar nicht mal was an Systemen und Infrastruktur vorhanden ist, sondern was so das Mindset angeht und was die Beurteilung des Potenzials dahinter angeht. Das finde ich so erschreckend, dass man glaubt, man muss jetzt nur seine Prozesse irgendwie so ein bisschen digitalisieren, also zum Beispiel jetzt sagen, okay, ich habe jetzt hier meine Dokumentenablage und führe jetzt ein Dokumentmanagementsystem ein, indem ich jetzt meine Dokumente einscanne und dann Workflows darüber ablaufen lasse und schon bin ich digital. Da fehlt es ja auch schon ganz oft, ja, am Commitment. Und dann aber halt irgendwie die Kreativität zu sagen, ja, ich denke mal darüber nach, wie kann ich denn mein Business neu denken durch Digitalisierung? Und da mache ich mir echt Sorgen, weil da halt einfach die Ideen nicht vorhanden sind.
Ja.
Ich glaube, das liegt einfach daran, dass es den Unternehmen zu gut geht. Also gut, das wird sich jetzt vielleicht durch Corona nochmal ein bisschen ändern.
Ja.
Aber ich habe auch es fehlt so dieser Sense of Urgency, ne? Also ich habe jetzt keine Notwendigkeit, irgendwas zu verändern, weil mein Business ja gut läuft. Und ach, dieses Digitalisierungsthema, es ist so ein Luxusding, weil es ist noch keiner pleite gegangen, ne? So richtig. Ich denke mal, das finde ich eigentlich so das Traurige an der Entwicklung hier zum Beispiel von Gary Weber. Ich finde das natürlich, ich habe in Halle Abi gemacht, ne, und habe deswegen halt auch eine gute Verbindung zu Gary Weber. Und ich finde das total schade, dass so ein großes Unternehmen tatsächlich jetzt so leidet. Aber was ich echt schade finde, tatsächlich ist, dass Gary Weber gar nicht an der Digitalisierung zugrunde gegangen ist. Ja. Also das wäre noch das Gutes gewesen an dieser Situation. Also das wäre mal ein leuchtendes Beispiel gewesen. Hallo, guck mal, Gary Weber ist an Digitalisierung zugrunde gegangen. Hm. Also weil sie es vielleicht verpennt haben. Haben sie vielleicht auch an manchen Stellen, aber das waren sicher auch andere Gründe, das will ich jetzt gar nicht anmaßen, das zu beurteilen. Aber also dieses Beispiel fehlt, dass mal jemand echt kaputt gegangen ist, ein echtes Unternehmen, ein gesundes Unternehmen vielleicht vorher, was jetzt daran kaputt gegangen ist in unserem direkten Umfeld, weil es sich nicht digitalisiert hat. Das fehlt noch, das Beispiel. Und dann, glaube ich, kommt dieser Sense of Urgency, dass man jetzt als Unternehmer in Ostwestfalen auch sagt, okay, Mist, da müssen wir jetzt echt mal was machen. Das darf uns nicht passieren. Das fehlt aktuell noch.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Jetzt hast du schon Corona angesprochen. Wie betrifft dich das als Unternehmer oder euer Unternehmen?
Ja, wir sind aktuell tatsächlich Profiteur von der Situation. Also speziell als IT-Systemhaus mit HO-Systeme würde man sagen, wir haben im März so viele Notebooks verkauft wie im letzten Jahr insgesamt so, ne? Wir haben Paletten aus Dänemark an Notebooks noch schnell geordert, bevor der Lockdown gekommen ist. Also haben wir echt noch Glück gehabt, weil wir langfristig geplant haben. Klar, wir profitieren aktuell davon. Jetzt schieben so eine Welle vor uns her. Wir sind natürlich insgesamt auch von der weltwirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Also wir selber können sehr gut weiterarbeiten. Wir haben keinerlei Einschränkungen, höchstens kleinere Behinderungen, was das angeht. Aber wir sind natürlich auch davon abhängig, wie es unseren Kunden geht, ne? Und wenn unsere Kunden uns nicht beauftragen oder uns nicht bezahlen können, dann werden wir darunter auch leiden irgendwie. Und ich glaube aber, dass weil der Peter und ich halt so eine sehr konventionelle Finanzstrategie fahren, wir sind halt echt gut finanziell aufgestellt. Peter hat neulich mal gesagt, wenn wir in Schwierigkeiten geraten, dann gibt's die anderen schon gar nicht mehr. Dass wir vermutlich von dieser ganzen Konsolidierung, die jetzt bei uns im Markt eintritt, dass wir eher davon profitieren werden, glaube ich. Mhm. Ich hoffe das. Das soll jetzt nicht irgendwie arrogant wirken oder so, aber ich glaube, dass wir in der Vergangenheit echt viel richtig gemacht haben und dass wir jetzt aktuell davon profitieren. Und weil es ja für uns vor allem darum geht, dass wir in unserem Markt geht es ja vor allem darum, nicht um den Kunden zu gewinnen, sondern vor allem gute Mitarbeiter zu gewinnen und Mitarbeiterinnen. Mhm. Und wenn ich jetzt vielleicht irgendwie als Entwickler irgendwie in Kurzarbeit geschickt werde oder so, dann gucke ich mich halt mal um, welche anderen Unternehmen noch keine Kurzarbeit machen. Und davon sind wir zumindest aktuell weit entfernt, ne?
Ja, und so im täglichen Doing, ihr seid wahrscheinlich relativ simpel so auf Homeoffice umgestiegen, oder? Weil das in eurem Bereich wahrscheinlich ein bisschen einfacher ist.
Ja, das war halt super easy. Also wir sind man darf ja nicht sagen Lockdown, sondern das waren ja die Ausgangsbeschränkungen. Das hat ja Angie an einem Sonntagabend irgendwie mitgeteilt. Und ich war da in der Woche davor, war ich im Skiurlaub. Gott sei Dank nicht in Ischgl, sondern ich war in Garmisch-Partenkirchen auf der guten Seite der Macht praktisch. Und war immer schon so informiert über einen alten Freund von mir, der ist Lungenfacharzt an der Charité, und der hat mir immer schon irgendwie eingebläut, ey, sieh zu, dass du Nudeln kaufst, ja, da kommt was Großes auf uns zu, als es noch gar nicht Thema war. Und deswegen war ich auch ziemlich hysterisch, und wir hatten schon längst beschlossen, dass wir an dem Montag alle, dass das Büro zu ist an dem Montag, und alle waren vorbereitet. Es war keiner mehr am Montag in dem Büro, und das kam für uns überhaupt nicht überraschend. Wir hatten genug Zeit, uns darauf vorzubereiten, und haben wir es dann auch entsprechend umsetzen können. Der einzige Prozess, den wir echt nicht so gut abbilden können, ist die Post, die tatsächlich noch zu uns kommt. Es gibt ja immer noch Leute, die schicken uns Briefe und der Postbote steckt in den Briefkasten. Und da mussten wir echt irgendwie organisieren, scheiße, wer holt denn die Post aus dem Postkasten? Also das ist tatsächlich noch nicht digitalisiert bei uns. Dann haben wir noch einen blinden Fleck gehabt.
Na, wenn das ein Problem ist, dann ist das ja, dann läuft es sonst ja ganz gut auf jeden Fall.
Genau. Aber klar, ich meine, es ist halt so, dass wir vermissen das alle, ne? Also wir vermissen irgendwie das Büro und auch gemeinsam jetzt irgendwie mal eine Besprechung zu machen oder so. Das vermissen wir schon. Und ich freue mich auch drauf, dass wir bald wieder halt irgendwie halbwegs vernünftigen Betrieb haben. Aber ich denke schon, dass die Welt nach Corona eine andere sein wird. und dass wir vor allen Dingen auch einen deutlich höheren Anteil an Homeoffice und Remote-Arbeit haben werden. Und ich werde jetzt auch, was unser Recruiting zum Beispiel betrifft, werde ich jetzt nicht mehr das auf die Region OWL irgendwie begrenzen, sondern im Grunde genommen sind wir jetzt offen für den Rest der Welt.
Ja. Also,
ich bin da ganz entspannt, weil ich merke, dass es auch echt gut klappt, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Hast du vielleicht noch ein paar unternehmerische Tipps für unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht? Also auch für welche, die vielleicht jetzt gerade erst anfangen oder so?
Jetzt gerade an. Also ich glaube, wenn man jetzt irgendwie durchstartet und sagt, ich mache irgendwie Home Entertainment und mache halt irgendwie Netflix-Konkurrenz, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Oder irgendwie Desinfektionsmittel oder Atemmasken, ne? Das glaube ich, ganz gute Themen, wo man jetzt ein Start-up machen könnte.
Oder jetzt, ich sag mal, für Leute, die jetzt vielleicht 1-2 Jahre dabei sind und mal so jetzt groß werden wollen wie ihr.
da muss ich sagen, da habe ich so die größten Learnings praktisch in meinem Privatleben gesammelt, die ich aufs Unternehmerleben übertragen kann, weil ich ja eine Zeit lang Triathlon-Leistungssport gemacht habe. Triathlon ist halt eine Sportart, die von einem sehr viel Commitment abverlangt und die andererseits auch sehr klar zu messen ist und wo es klare, eindeutige Ziele gibt. Und ich habe da eine ganze Menge Parallelen gesehen zu meinem unternehmerischen Leben. Also sehe ich auch heute noch, ne? Mhm. Vor allen Dingen das, was du hast es eben angesprochen, zu viele Dinge gleichzeitig zu machen, ne? Das funktioniert als Triathlet nicht. Also ich kann nicht heute 5 Stunden Rad fahren und danach halt noch irgendwie harte Intervalle auf der Laufbahn machen. Das ist einfach kontraproduktiv, das funktioniert nicht. Und ich kann auch nicht Radfahren und währenddessen schon noch ein bisschen schwimmen oder so. Das geht auch nicht. Also ich kann mich immer nur auf eine Sache gut konzentrieren. Aber wichtig ist, dass ich das konstant mache. Also ich muss jeden Tag trainieren. Und wenn ich das aber mache, wenn ich jeden Tag meine 2 Stunden Training mache, jeden Tag vielleicht 2 Disziplinen trainiere oder so, dann bin ich auf Dauer auch erfolgreich. Und ich brauche halt ein klares Ziel, ne? Also ich bin eher so der Typ, ich brauche nicht unbedingt mehr Zeit, ich brauche eine Deadline. Dann werde ich produktiv. Mhm. Und ich bin auch nur im Sport wirklich motiviert durch Ziele, durch Wettkämpfe. Also ich brauche, jetzt aktuell gibt es keine Triathlon-Wettkämpfe, stecke ich mir halt andere Ziele. Da will ich halt jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Wattwerte auf dem Fahrrad erreichen oder so. Aber als man noch Triathlon machen konnte, war halt für mich, der Wettkampf war halt das Ziel. Und dann kann ich das halt retrograd runterbrechen und weiß halt, okay, wenn ich an dem Tag die Leistung bringen können will, dann muss ich einen Monat vorher auf dem Stand sein, einen Monat vorher auf dem Stand und so weiter und kann ich das halt dann rückwärts runterbrechen. Und dieses Denken, also ein konkretes Ziel sich zu stecken und dann halt Tag ein, Tag aus immer ein bisschen dafür zu arbeiten, das hat mich in meinem Unternehmerleben dann auch stark beeinflusst. Also jeden Tag ein bisschen, und das aber konstant und immer dranbleiben und dabei halt ein großes Ziel vor Augen zu haben. Hört sich jetzt so pathetisch an, aber ey, das ist es halt einfach. Mhm. Also große Ziele, diszipliniert und nicht zu viel auf einmal erwarten, sondern eins nach dem anderen machen und dann sich auf seine Stärken konzentrieren, ne?
Ja.
Weil im Triathlon ist es so, das sind 3 Sportarten, Schwimmen, Radfahren, Laufen, und keiner ist wirklich überall gut. Also vielleicht abgesehen jetzt von so einem Jan Frodeno, der so einen Sport halt total dominiert, der kann alles gut, aber die meisten können halt irgendwas nicht gut. Und am Ende zählt aber, wer ist derjenige, der halt von Start bis Ziel am schnellsten durchgekommen ist. Das zählt. Und dann kann ich halt eine Schwäche im Schwimmen vielleicht durch eine überragende Leistung auf dem Rad oder beim Laufen halt irgendwie kompensieren. Und wenn ich mich zu sehr auf meine Schwächen konzentriere, dann vergebe ich vielleicht eine Chance, indem ich halt eine Stärke noch weiter ausbaue. Das habe ich zum Beispiel im Triathlon gelernt, dass ich mich eher auf meine Stärken konzentriere, als an meinen Schwächen zu arbeiten.
Und du hast auch am Ironman teilgenommen auf Hawaii, oder?
Genau, das war so mein großes, haariges, verwegenes Ziel. Aha. Wie man so schön sagt, der Traum eines jeden Triathleten, beim Ironman auf Hawaii mitzumachen. Aber auch das ist so, da kann ich so ein bisschen so die Romantik davon nehmen. Also die meisten Leute glauben halt, dass dieser Wettkampf so, das ist so die ultimative Qual und da braucht man so das, da braucht man so den ultimativen Kampfgeist und man quält sich irgendwie ins Ziel und ist dann am Ende des Tages irgendwie nur noch ein ganz großes Wrack und so weiter, wie man sich das so vorstellt, ne? Unmenschliche Quälerei, bla bla, ist es eigentlich gar nicht. Also da will ich mal den Mythos mal so ein bisschen entmystifizieren. Bei einem Ironman ist bei einem Ironman zu machen, da ist die Herausforderung, das Training zu machen. Also auf dem Niveau, um sich für die WM da zu qualifizieren, braucht man halt ein bisschen Talent. Aber ich bin der Meinung, dass halt Training auch Talent macht, vor allem im Ausdauersport. Und das bedeutet halt viel Disziplin. Und man muss halt jede Woche 15 bis 20 Stunden trainieren. Fertig, dann klappt das.
Also, was ist das
also, und halt,
ne, sorry, sag euch.
Ein bisschen Glück und Talent, ne? Ein bisschen Glück und Talent braucht man auch dazu, ne? Aber vor allen Dingen, also es gibt keinen, ich kenne keinen, der beim Ironman Hawaii antritt, der nicht über Jahre hinweg 15 Stunden plus die Woche trainiert. Ich kenne keinen.
Wie ist das Gefühl, wenn du da beim Ironman ins Ziel einläufst oder am Ziel ankommst? Also muss doch das krasseste Gefühl sein, oder?
Ja. Nee, also bei mir war es so, das war eher so der schlechteste Ironman, den ich gemacht habe. Ich habe mal einen Ironman in 9 Stunden 20 absolviert und auf Hawaii habe ich, glaube ich, 11 Stunden 50 oder so gebraucht. Das weiß ich gar nicht so genau. Ich habe das alles irgendwie ziemlich verdrängt. Der lief für mich ziemlich daneben. Ich habe aber die anderen Ironmans halt alle sehr, sehr erfolgreich für mich gefinisht. Das waren alles immer ganz gute. Ich habe immer sehr viel Glück gehabt bei den Wettkämpfen. Kann ich jetzt so im Nachhinein sagen. Als ich da auf Hawaii ins Ziel gekommen bin, war ich echt nur froh, dass es vorbei ist. Also ich bin da auch ehrlich, ich bin auch nicht so der emotionale Typ, der dann irgendwie anfängt, da in Tränen auszubrechen, weil jetzt mein großes Lebensziel erreicht ist. Ich habe viele andere Momente, wo ich dann irgendwie, wo ich mich drüber freue. Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie mal am Wochenende mal eine Runde Rad fahre und dann halt irgendwie ein nettes Eis esse, dann freue ich mich auch darüber. Ich brauche nicht so dieses riesengroße Event, um jetzt da irgendwie in riesige Emotionen auszubrechen. Ich glaube, ich bin da resilient, was auch für die Fähigkeit eines Unternehmers in Zeiten von Corona auch ganz, glaube ich, eine ganz positive Eigenschaft jetzt gerade, einfach alles nicht so richtig stört.
Ja, würde ich dir recht geben. Ich habe noch zwei Abschlussfragen und die erste ist die Eurodance-Party, die ihr ausgerichtet habt. Das musst du ja nochmal erzählen, weil die natürlich viele Leute kennen. Ich habe vielleicht erst selbst eine lustige Anekdote dazu. Ich weiß noch, ich war das erste Mal da, stand ziemlich lange draußen in der Schlange und ich glaube, es lag sogar Schnee, war ziemlich kalt und so weiter. Und dann wollte ich irgendwie einen Monat später im Ostbahnhof zu einer anderen Party gehen, habe meinen Leuten gesagt, ey Leute, wir müssen früh da sein, sonst steht man da draußen. Das war halt nicht eure Party, sondern eine andere. Und dann waren über den ganzen Abend verteilt nur 25 Leute da. Also ja. Das war ein krasser Unterschied. Erzähl mal ein bisschen von den Partys.
Ja, also das ist entstanden, weil ein Freund von mir, der hat den Laden mal gepachtet. Den Ostbahnhof, das ehemalige Chattanooga, inzwischen gibt es den Laden auch, glaube ich, gar nicht mehr. Und dann saßen wir so zusammen und haben irgendwie ein Bierchen getrunken und dann meinte irgendeiner, ey, wir müssen doch bei Marco mal eine Party machen, ey. Ne? Und dann haben wir so überlegt, ja, alles klar, was könnte das denn für eine Party sein? Und dann haben wir so gedacht, ja, Motto-Partys funktionieren immer gut. Also haben wir irgendwie nach einem Motto gesucht und dann haben wir so gedacht, ja, keine Ahnung, verkleiden oder irgendwie so ein Jahresmotto, 80er, 70er, 80er, auch 90er, gibt es irgendwie 90er-Partys? Ja, müssen wir mal gucken, gab es irgendwie nicht. Und dann haben wir relativ schnell geschnallt, dass das ja eigentlich so die Zeit unserer, dass das so die Musik unserer Jugend gewesen ist. Dr. Alban, Too Unlimited, diese ganze Geschichte, DJ Bobo und so. Und dann haben wir irgendwie kurz, ich weiß nicht, ob es da schon Spotify gegeben hat, keine Ahnung, aber wir haben dann irgendwie so die ersten Songs angemacht und wir hatten halt alle so jugendliche Erinnerungen daran, so an unsere ersten Maxis, ne? Also meine erste Maxi war von Ace of Base und meine zweite war Naughty by Nature, Hip Hop Parade, ne? Das weiß ich noch. Und ja, das fanden wir natürlich alle total cool, weil wir das alles lange nicht mehr gehört haben und dachten einfach, okay, wir machen mal so eine Motto-Party und haben das dann aber nicht 90er-Party, sondern wir haben es direkt Eurodance-Party genannt, weil DJ Bobo und Dr. Alban und so, das ist dieses Genre Eurodance. haben natürlich dann alle unsere Kumpels und Co. Eingeladen und das hat sich sehr schnell rumgesprochen und dann war die erste Party war direkt ausverkauft, war direkt ein Bombenerfolg und hat mega Spaß gemacht. Weil ich ja damals zur Zeit der Future Parade auch aufgelegt habe und auflegen konnte, also Plattenspieler und Mischpult bedienen konnte, war ich halt auch dazu quasi auserkoren, der DJ zu sein von der ganzen Geschichte. Also das war so ähnlich wie damals bei der Future Parade, dass ich derjenige war, der Internetseiten dann programmiert hat, weil ich derjenige war, der Internetanschluss hatte. Und so wurde ich halt auch der DJ für die Eurodance Party. Gut, aber ich konnte das halt auch tatsächlich. Gab es noch viele andere, die das mit mir zusammen gemacht haben. Und inzwischen hat sie da halt so eine Kerncrew herausgestellt. Und dann haben wir diese Eurodance-Party gemacht. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre wir das... Ich glaube, wir haben es über 10 Jahre gemacht. Und das war jedes Mal war es ein Bombenerfolg. Also wir hatten Partys, da ist die Polizei gekommen und mussten den Vorplatz räumen, weil die Schlange zu groß war. Und das hat natürlich, war PR-mäßig natürlich das Allerbeste, was uns passieren konnte. Ne? Lars und ich, die das zusammen halt dann immer aufgelegt haben, wir sind dann auch angefragt worden von anderen und haben dann praktisch in der gesamten Republik, aber wir haben schon an vielen Orten in Deutschland haben wir dann halt irgendwie Eurodance-Partys gemacht, haben aufgelegt. Haben mehrfach hier mit dem Olli P. zusammen auf Partys aufgelegt, der das übrigens sehr gut kann und der auch wirklich echt ein netter Typ ist. So sind wir halt echt so ein bisschen rumgetingelt, aber das hat dann spätestens durch meine Triathlon-Ambitionen hat das dann echt ein bisschen, hat das Nachtleben darunter echt gelitten, muss ich sagen. Ja, aber schön, dass wir haben uns auch sicher mal gesehen auf dem Eurodance.
Ja, ja, ich denke auch. Ich war auf jeden Fall häufig und lange da.
Es ist so geil, weil wir kriegen bis heute immer noch Anfragen. Es ist inzwischen ein bisschen weniger geworden, weil es die Partys in Bielefeld nicht mehr gibt. Wir kriegen immer noch Anfragen von Leuten, die sich auf einer Eurodance-Party kennengelernt haben und dann jetzt heiraten und uns natürlich dann für die Hochzeit als DJs haben.
Das ist ja geil.
Das lehnen wir immer dankend ab. Wir kriegen Fotos von Kindern zugeschickt, die halt dann aus solchen Beziehungen heraus entstanden sind, die sich dann halt bei uns bedanken. Hey, wir haben uns auf eurer Eurodance-Party kennengelernt und jetzt haben wir Nachwuchs und hier ist der Kleine, guckt euch das Foto an und vielen Dank und so. Also das ist schon ganz cool.
Aber, ja, das ist wirklich cool.
Ich bin auch geschäftlich, habe ich da wenig Berührung mit, dass mich jetzt irgendwie mal jemand in so einem Konferenzraum anspricht und fragt, sag mal, bist du derjenige, der auf der Eurodance-Party auflegt? Das können die Leute nicht voneinander bringen. Da ist die Assoziation noch nicht da. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie zuträglich ist. Das ist auf jeden Fall ein schönes Kapitel in meinem Leben, diese Eurodance-Partys. Also da verbinde ich sehr viele sehr, 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 sehr schöne Erinnerungen mit. Und ich habe auch meine Frau auf Eurodance-Party kennengelernt. Ach. Tatsächlich, ja.
Auf deiner eigenen Party, der oder nicht schlecht.
Ja, wir haben dann auch in Gütersloh in der Weberei haben wir auch aufgelegt und ich habe die dann tatsächlich da zum ersten Mal. Die hat dann den DJ angesprochen. Das ist ein bisschen anders gewesen, muss man sagen. Ich habe meine Frau auf einer Eurodance-Party kennengelernt. Ja, und das geht sicher vielen anderen auch so. Und das ist natürlich eine schöne. Das freut man sich drüber, dass man viele Menschen damit glücklich gemacht hat.
Jetzt frage ich ja zum Abschluss immer nach dem Lieblingsort. Ist das denn dann also nach deinem Lieblingsort in Bielefeld? Ist das denn dann auch der Ostbahnhof?
Ja, inzwischen gibt es den ja nicht mehr, aber ich kann da nicht mehr dran zurück. Aber du hast recht. Ich verbinde da sehr viele positive Erinnerungen mit. Wie du ja vielleicht auch und wie viele andere auch, weil die Partys schon echt besonders waren. Was ich noch erzählen musste, wir haben ja regelmäßig auch Stromausfall gehabt auf dieser Party. Das lag einfach daran, dass in den Sicherungskasten Wasser reingeflossen ist, weil die Belüftungsanlage so schlecht war, dass sich so starkes Kondenswasser an den Wänden gebildet hat, dass das dann in den Sicherungskasten reingelaufen ist. Und dann gab es Stromausfall oder Steckdosen sind vollgelaufen mit Wasser und kurzer und dann ist der Strom ausgefallen. Also das, ja. So kann man sich diese Partys vorstellen. Unfassbar. Naja, Lieblingsort, würde ich sagen, ist für mich als Läufer auf jeden Fall der Hermannsweg zwischen Detmold und Bielefeld. Das ist so mein Lieblingslaufgebiet, weil es gehört tatsächlich zu den schönsten Laufterritorien, die man hier in der Umgebung weit und breit hat. Und der Hermannslauf an sich, der jetzt ja leider abgesagt ist, ist sicher auch einer der schönsten Mannschaftsläufe, die ich jemals machen durfte. Im Übrigen habe ich mal gehört, dass man als echter Ostwestfale zu gelten, muss man den Hermann mal gelaufen sein. Und als Laufen gilt alles unter 3 Stunden. Das ist kein Zitat von mir, möchte ich nochmal betonen, sondern das habe ich mal gehört. Ich glaube, das hat einer der Gründer vom Hermannslauf mal gesagt. Mhm. Alles über 3 Stunden gilt halt als gehen. Ne? Also man muss halt mal irgendwie es geschafft haben, diese 3-Stunden-Marke geknackt zu haben beim Hermann. Und der Hermannslauf und so der Hermannsweg und so, das ist sicher für mich, wenn ich an Bielefeld denke, jetzt ist das sicher so mein Lieblingsort. Ja, da gibt es viele schöne Ecken. Mhm. Bist du den Hermann mal gelaufen?
Nee, ich stand nur mal am Ziel und habe Leute empfangen. Ich denke, das gilt auch, also das reicht auch, um Bielefelder zu sein.
Ja, gut, kannst du es ja mal in Angriff nehmen, ne? Also ja. Jetzt zu Zeiten von Corona kannst du mal deine Turnschuhe aus dem Keller kramen und mal ein paar Runden da drehen, Promenade hoch und runter.
Gute Idee, ich denke mal darüber nach.
Vielen Dank, ich werde darüber nachdenken.
Ja. Ich danke dir erstmal für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank. Danke für die netten Fragen. War sehr interessant.